So, einen schönen Tag wieder hier. Wieder Chaos West TV Bühne. Wir haben einen nächsten Talk, nämlich den Talk namens Run MSC von Jolly vorgetragen gleich. Richtig interessante Kiste. Und zwar die richtig, richtig, richtig alten Mobiltelefone, also noch vor GSM, nämlich das schöne C-Netz von damals. Klasse Sache, Jolly hat es irgendwie geschafft, an so eine alte Basisstation heranzukommen und noch wirklich Bauteilsuche betrieben und die wichtigen Bauteile gefunden und so ein Ding wieder ans Laufen bekommen. Und da haben wir einen voraufgezeichneten Talk und den spielen wir euch jetzt mal ab. Und da werdet ihr hoffentlich ganz viel super interessante Sachen lernen. Viel Spaß.
Ja, erstmal ganz herzlich willkommen zu meinem Talk Run MSC. Ich bin Andreas und ich zeige euch, wie man eine echte C-Netz-Basisstation wieder zum Laufen bringt. Erstmal etwas zum Inhalt. Zuerst werde ich ein bisschen auf das C-Netz eingehen, was es war, was es ist. Dann werde ich etwas über die Basisstation erzählen und schließlich über die Funkvermittlungsstelle, den MSC. Ein paar Daten über mich. Seit meiner Kindheit interessiere ich mich für Elektronik, Telekommunikation und Computer. Ich habe an der Fachhochschule Flensburg, habe ich Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann 10 Jahre im Netzbetrieb der Versatel gearbeitet und arbeite zurzeit im Theodor Schäfer Berufsbildungswerk in Husum. Und während der Zeit entstand das Projekt Osmocom Analog. Osmocom Analog ist vom Prinzip eine Infrastrukturnachbildung, also eine Simulation von ehemaligen analogen Mobilfunknetzen. Darunter zum Beispiel A-Netz, B-Netz, C-Netz, NMT und so weiter. Und mit Hilfe eines SDRs bzw. mit Hilfe eines analogen Transceivers ist es möglich, dann über eine Software alte Telefone wieder in Betrieb zu nehmen. Und die Software zeigt im Debug dann auch an, wie die ganzen Protokolle funktionieren. Ja, kommen wir erstmal zum C-Netz. Es war das dritte deutsche Mobilfunknetz. Vorher gab es das A- und das B-Netz. Dann die Sprachübertragung ist analog. Frequenzmodulation vom Prinzip wie bei einem analogen Autoradio, nur mit anderer Bandbreite. Es ist ein zellulares Mobilfunknetz, das heißt, dass ein Sender nicht über eine ganze große Region sendet, sondern dass es viele kleine Sender gibt, viele Zellen. Und damit ist es möglich, in einer gewissen Entfernung eine Frequenz wieder zu verwenden. Das heißt, man kann bei gleicher Anzahl der Frequenzen kann man mehrere Gespräche führen als bei einer großen Zelle oder eines großen Bereiches. Das setzt aber auch voraus, dass das Telefon während des Gesprächs die Zelle wechseln kann, da es ja jetzt sehr wahrscheinlich ist, dass man während einer Fahrt mit dem Auto die Funkzelle verlässt. Dann gibt es eine einheitliche Telefonnummer. Das gab es beim B-Netz noch nicht, weil man jetzt aufgrund der kleineren Zellen dem Anrufer nicht mehr zumuten konnte, zu wissen, wo sich der Teilnehmer befindet, sondern das hat das Netz automatisch gemacht. Das Telefon bucht quasi in eine Funkzelle ein und dann weiß das Netz, wo es das Telefon findet, falls mal ein Anruf vom Festnetz kommt. Ja, es gab zuerst eine SIM-Karte. Das ist auch neu, das erste Netz mit einer SIM-Karte. Sie ist vom Prinzip ähnlich wie bei einer GSM-Karte, doch die Daten und die Strukturierung der Daten sind anders und damit sind sie nicht miteinander kompatibel. Es gab einen Abhörschutz, das heißt, die Sprache oder das Audio wurde im Spektrum invertiert. Hohe Töne wurden zu tiefen Tönen, tiefe Töne zu hohen Tönen und damit war es nicht möglich, mit einem Weltempfänger ein C-Netz-Gespräch mitzuhören, weil man es einfach nicht verstehen konnte. So, und beim Empfänger wird quasi das gleiche nochmal gemacht und damit wird es wieder hörbar. Also keine Verschlüsselung, sondern einfach nur eine, ja, Verzerrung oder Invertierung des Spektrums. Das Netz gab es zwischen 1995 und Ende 2000 und hatte zur Spitzenzeit 850.000 Teilnehmer. Ich nenne es auch Netz der Wende. Denn es wurde damals im Osten als Alternative für das, ja, schlechte Festnetz verwendet, bis es dann endlich ausgebaut war, wo das eben nochmal, wurde das C-Netz nochmal erweitert, um dort eben Ressourcen zu schaffen. Ja, gegen Ende gab es dann 2300 Basisstationen. Insgesamt hatte man 300 Kanäle. Das hat gereicht, weil, wie gesagt, die Zellstruktur ermöglichte das mehrfache Verwenden von Kanälen auch in kleineren Regionen. Der Duplex-Abstand, also der Abstand zwischen Sender und Empfänger, also Uplink und Downlink, liegt bei 10 MHz. Die Sendeleistung lässt sich variieren zwischen etwa 50 Milliwatt und 15 Watt. Die Basisstation hatte etwas Doppelte. Das ist ja auch notwendig, um dann die Leistung den Zellgrößen anzupassen, damit entfernte Nachbarzellen mit der gleichen Frequenz dann nicht gestört werden. Ja, verwendet zur Datenübertragung wird die FSK-Trägermodulation oder Träger-FSK-Modulation. Das heißt, anstatt einen Ton zu senden und den zu modulieren, verändert man den Träger einfach selbst. Das heißt, man geht mit der Frequenz hoch oder runter, je nachdem, ob man eine 0 oder eine 1 übertragen will. Und das findet auch im Sprachkanal statt. Jetzt wollte man Gebühreninformationen oder Umbuchdaten während des Gesprächs übertragen, aber der Teilnehmer sollte von diesen Daten nichts hören. Und da hatte man dann Folgendes gemacht. Gehen wir mal rüber. Hier der Audiostrom. Das ist das Audiosignal. Das wird unterteilt in kleine Segmente von 12,5 Millisekunden und die werden dann etwas schneller abgespielt. Also quasi wie ein Tonband, was etwas schneller läuft. Und dann entstehen Lücken. Und in diese Lücken werden dann jeweils 4 Bits eingetragen oder eingefügt. Und das Summensignal wird dann gesendet. Und der Empfänger synchronisiert sich dann auf diese Bits und entzerrt dann die Sprachpassagen und daraus wird wieder ein kontinuierliches Signal. Das ist das einzige Netz, was ich kenne, was das macht. Ja, dann gab es eine Kompandierung zur Rauschunterdrückung. Das heißt, man hat die Lautstärkendynamik des Audiosignals gestaucht. Das heißt, leise Töne wurden weniger leise übertragen. Und beim Empfänger wurden dann die weniger leisen Töne wieder leiser gemacht. Und damit wurde auch das Grundrauschen, also das Rauschen vom Empfänger, wurde damit auch leiser gemacht. Wenn also dann der Empfänger ein Signal von, sag ich mal, 10% Rauschen hatte, wurde das Rauschen dann zu 1%. Und das war dann eigentlich fast nicht mehr hörbar. Es gibt einen einheitlichen Organisationskanal. Das heißt, jede Station hat ihren eigenen Kanal, Kanal 131. Und damit die Stationen sich nicht stören, verwenden sie unterschiedliche Zeitschlitze und senden dann abwechselnd in einer Region, senden dann abwechselnd die in einem Zeitschlitz. Und damit ist es auch möglich für das Telefon, die Laufzeit der Zeitschlitze zu messen und dann weiß das Telefon, welche Station ist am nächsten dran und kann daraufhin nach Entfernung die beste Station auswählen. Im GSM nutzt man immer nur die Leistung, also die beste Leistung, Empfangsleistung. Im C-Netz kann man entweder wählen zwischen der besten Entfernung oder der besten Empfangsleistung. Ja, das Ganze ist dokumentiert in der FTZ 171-460. Das ist eine Schrift vom Fernmeldetechnischen Zentralamt. Das ist die einzige Dokumentation, die ich über die Funktion des C-Netzes habe. Also wenn jemand noch weitere Dokumentationen hat, kann er sich gern bei mir melden. Also ich bin für alles dankbar. Ich sammle sowas und ich stelle auch sowas online, wenn es dann gewünscht ist, ne? Ja, jetzt kommen wir zu der Basisstation. Hier sieht man einmal eine Basisstation. So sieht sie aus, wenn sie in einem Container eingebaut ist. Erstmal, was macht eine Basisstation oder was sind die Funktionen einer Basisstation? Sie wurde damals Funkfeststation genannt, FUFST. Und sie hat einen Sender und einen Empfänger für jeden Kanal, also Radiotechnik. Sie moduliert und demoduliert Sprache und Signalisierungsdaten. Also das findet nicht in der Funkvermittlungsstelle statt, sondern das findet alles in der Basisstation statt. Und es gibt eine Funkdatensteuerung, die ist quasi das Herz, also der Controller des Ganzen. Und die hat die Aufgabe, mit der Funkvermittlungsstelle zu kommunizieren, also Nachrichten auszutauschen, dann mit dem Telefon zu kommunizieren, also auch Nachrichten mit dem Telefon auszutauschen. Und sie steuert und überwacht die ganzen Komponenten der Basisstation, also Sendeleistungen, welcher Kanal wird verwendet, gibt es irgendwelche Probleme, fällt irgendwas aus. Und sie ist vom Prinzip das, was in einem GSM-Netz der BSC, also der Base Station Controller, ist. Ich habe das mal ganz kurz dargestellt hier. Im GSM-Netz hat man den MSC, das ist die Funkvermittlungsstelle, und den Base Station Controller, der dann eine oder mehrere Basisstationen ansteuert. Also den sagt, was sie zu tun haben, wie sie senden sollen. Und der BSC ist quasi die Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Telefon und dem MSC. Im C-Netz gibt es das nicht, da ist der Controller in der Basisstation eingebaut. Das heißt, es gibt für jede Basisstation einen eigenen Controller. Aber vom Prinzip ist die FDS das gleiche wie der BSC. So, jetzt sieht man mal ein schematisches Diagramm von einer Basisstation. Ich lasse jetzt mal Verteilerfelder und Netzteile weg. Hier, das sind die Funkdatensteuerung, die gibt es zweimal. Also die Controller sind zweimal vorhanden. Einer ist im Standby, falls der andere mal ausfällt. Dann gibt es die Phasenempfänger, die empfangen den Takt von einer Nachbarzelle. Alle Zellen sind aufeinander synchronisiert. Bis auf eine Zelle, die damals in Frankfurt stand, die hatte den Mastertakt. Da bekam diese Baugruppe ihren Takt aus einem Quarznormal oder einem Atomnormal. Hier unten die SAE, das sind die Baugruppen, mit denen die Funkdatensteuerung die Verbindung zum MSC aufbaut. Also die Datenpakete werden über die SAE geschickt zum MSC. Im MSC befindet sich dann auch eine SAE, die dann quasi die Datenpakete wieder auspackt. Hier rechts, genau, das sind 8 Säulen. 1, ja, 8 Säulen. 8 Gestelle. Das sind die Sender. Ein Sender muss dann Broadcast sein, die anderen Sender können dann Sprachkanäle sein. Also in der Konfiguration könnte man 7 Gespräche gleichzeitig führen. Da hat man einmal die Endstufe, dann hat man den Transceiver, eine Überwachung der Stehwelle. Und das sind die Sendefilter. Die sorgen dafür, dass Nebenaussendungen aus der Endstufe oder Oberwellen herausgefiltert werden. So, dann habe ich dieses Bild hier. Da habe ich lange überlegt, was kann ich dazu zu dem Bild sagen. Also ich denke mal, das Bild erklärt ganz gut selber, erklärt sich ganz gut von selbst. So, hier hinten, das sind die Gestelle abgebaut. Hier links die Hochhäuser, das sind die Baugruppen, die in die Gestelle kommen, die Baugruppenträger, in denen sich dann die Baugruppen befinden. Hier vorne, das sind die Sendefilter, auch Töpfe genannt, liebevoll damals von den Technikern. Und dann haben wir hier Kabel, Antennenkabel, Datenkabel, Stromkabel, noch mehr Stromkabel. Und das ist ein Terminal für die Wartung vor Ort. Man kann aber auch einen normalen ANSI-Terminal nehmen. Das ist vom Prinzip das gleiche. Ja, und ganz wichtig, Dokumentation. Das ist hier ein Teil der Dokumentation. Mit der Zeit habe ich noch mehr bekommen. Die beschreiben, wie das C-Netz so etwa funktioniert. Also ein paar Informationen gibt es da drin über das System. Dann gibt es Inbetriebnahmehandbücher, Wartungshandbücher, Fehlersuche und so weiter. Oder auch, welche Konfigurationen kann man in einer Station vornehmen. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Was ist ein MSC? MSC wird auch Funkvermittlungsstelle genannt oder auch FUVST. Und sie basiert damals auf einer EWSD, also einer Vermittlungsstelle, die für ISDN verwendet wird oder wurde. Mit entsprechender Software kann sie dann auch mit den Basisstationen im C-Netz kommunizieren. Die Kommunikation, also die Protokolle, die verwendet werden, sind SS7, Signaling System Number 7. In den ersten drei Schichten sind sie standardisiert. Nur die Schicht 4, also die Nachrichten, die dann zwischen der Basisstation und dem MSC übertragen werden, die sind proprietär. Ich nenne es jetzt den Mobile User Part. Es ist nicht zu verwechseln mit dem Mobile Application Part, den man beim GSM verwendet. Es ist nicht kompatibel, es ist ein anderes Protokoll, aber es ist nicht standardisiert. Das ist also proprietär. Der MSC steuert das Ein- und Ausbuchen der Funktelefone, muss also wissen, wo befindet sich gerade ein Telefon, damit es weiß, über welche Zelle es erreichbar ist. Er steuert den Verbindungsauf- und Abbau und die Vermittlung natürlich, also die Gespräche. Und auch den Wechsel der Funkzelle während des Gesprächs, also der veranlasst dann Nachbarzellen Messungen vorzunehmen, um festzustellen, ob das Telefon dann in dieser Zelle umbuchen kann und sagt dann beiden Zellen, was sie zu tun haben, damit das Telefon dann den Wechsel vornimmt. Ja, und die Konfiguration und Wartung per Remote ist auch möglich. Also man muss nicht für jede einzelne Veränderung an der Station extra hinfahren und das lokal machen, sondern man kann das auch per Remote machen. So, jetzt hat man keinen MSC. Was macht man dann? Also als erstes die Dokumentation lesen, das Schicht 4 Protokoll studieren, das auch in der Dokumentation steht, also die Nachrichten. Dann ein wenig Reverse Engineering betreiben, weil nicht alles ist dokumentiert. Dann die E2-Docs lesen, das sind die Schichten 1 bis 3 des SS7 Protokolls, die sind da ziemlich gut beschrieben, ziemlich genau. Und dann muss man einen Software-MSC schreiben. So, der wichtigste Punkt ist die Signalanpasseinheit, die SAE. Die existiert quasi einmal auf der Basisstation und einmal auf der MSC-Seite. Das heißt, wenn man einen MSC nachbilden will, muss man auch eine SAE nachbilden. Hier rechts ist mal eine Ansicht der einzelnen Leiterplatten. Und auf der linken Seite sieht man die drei Protokollschichten, die im E2-Standard standardisiert sind. Und das ist die Schicht 4. Wir nutzen den Mobile User Part. Der wird von der Funkdatensteuerung implementiert. Das ist nicht Bestandteil der SAE. Die SID ist zuständig für die erste Schicht. Die SILD implementiert die Schicht 2 und Schicht 3. Und die DIRC beim C-Netz auch ein Teil der Schicht 3, ein kleiner Teil. Und dann haben wir das Netzteil. So, zuerst gucken wir uns mal die SID an. Die SID, ich wollte erstmal wissen, was ist das überhaupt? Also ist das ein Modem? Was für ein Modem ist das? Und dann habe ich mir überlegt, ich lese mal die EEPROMs aus. Das sind diese beiden Bausteine. Aber wenn man genau hinguckt, ist das ein Intel-Prozessor, also ein Mikrocontroller, der einen EEPROM integriert hat. Und man kann sie nicht mit normalen Lesegeräten auslesen. Ich habe auch kein Lesegerät gefunden für diese alten Chips, die es schon lange nicht mehr gibt. Das muss wohl Anfang 80er Jahre gewesen sein. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich gucke mir im Internet die Doku an, wie man die ausliest und baue mir dann eine kleine Schaltung und kann dann Byte für Byte aus dem Mikrocontroller auslesen mit Hilfe eines Arduinos. Das habe ich dann auch gemacht. Und hier links sieht man dann ein Stück des Codes disassembliert. Und hier rechts sieht man das funktionelle Diagramm von diesem Code. Was man hier sieht, ist ein Scrambler. Und ein Scrambler hat folgende Aufgabe. Er sorgt dafür, dass Bitsequenzen von 0, also mehrere Nullen oder mehrere Einsen oder kurze Wiederholungen, also immer wieder zyklische Wiederholungen von Bitmustern, dass die verrauscht werden, also durcheinander gewürfelt werden, damit es nicht zu Tönen kommt. Also man will immer einen rauschenden Träger haben. Das kennt man ja auch von Modems. Auch wenn man nichts überträgt, hat man immer so ein Rauschen. Das sorgt dafür, dass sich keine Töne auf der Leitung bilden, also keine Resonanzfrequenzen, die dann zu Verzerrungen des Signals oder zu Übersprechen auf Nachbarleitungen führen. So, und da gibt es zwei Varianten. Es gibt einmal den V27-Bis-Standard und den V27-Standard. Und der rot schraffierte Bereich hier ist der V27-Bis-Standard. Das ist... Im V27-Standard ist dieses Funktionselement nicht mit drin. Der sorgt dafür, oder das Element sorgt dafür, dass Sequenzen von 8-Bit, also sich wiederholende 8-Bit-Sequenzen, dass die eliminiert werden, also verrauscht werden. Und wenn man sich hier mal links den Code anguckt, das ist quasi alles, was hier rechts zu sehen ist. Das ist die Implementation. Mehr ist nicht notwendig. Also zum Beispiel hat man hier Bits 6 und 7 werden verknüpft und invertieren dann das Ausgangssignalen, das sieht man hier ganz gut. Hier wird nach Bit 6 geprüft und wenn Bit 6 gesetzt ist, erfolgt eine Invertierung, sonst nicht. Bit 7. Das heißt, wenn man sich das mal genau anguckt, dann merkt man schon, dass hier komplett dieser ganze Block implementiert ist. Aber interessant ist diese Abfrage. Und hier werden genau drei Bits, Hexadezimal 2,6, da werden genau diese drei Bits aus dem Schieberegister entnommen. Und das beweist, dass dann dieses Funktionselement enthalten ist und das bedeutet, dass es ein V27-Bis-Modem. Gut, kommen wir noch mal ein bisschen näher an die Schicht 1. Was macht denn das V27-Bis-Modem? Es sendet einen Ton, eine Frequenz und diese Frequenz wird nicht verändert, sondern es wird nur die Phasenlage des Tons verändert, abhängig von den Daten. Also wenn man zum Beispiel ein Bit überträgt, hat man eine Phasenlage und wenn man ein anderes Bit überträgt, ändert man die Phasenlage. In dem Beispiel hat man eine Phasendrehung von 180 Grad. Das nennt sich Binary Shift Keying. Also abhängig von den Daten wird die Phase gedreht, aber die Frequenz nicht geändert. Beim V27-Bis ist das ein bisschen anders. Da will man mit jeder Phasenlage 3 Bits übertragen. Nehmen wir mal an, wir wollen die 3x0 übertragen. Dann drehen wir die Phase um 45 Grad. Wollen wir 3x1 übertragen, drehen wir die Phase um 180 Grad. Also für jede dieser Kombinationen von drei Bits gibt es eine Phasenlage. Und wenn man das Ganze demoduliert, dann muss man sich anschauen, welche Phase hat das Signal. Das ist hier die Ausgabe meines Decoders, der Debug-Modus. Und der steuert dann entsprechend die Phasen an. Und je nachdem, wie weit sich die Phase ändert, bedeutet dies eine andere drei Bits oder werden damit jeweils drei Bits übertragen. Und das Ganze passiert 1600 Mal pro Sekunde. Das heißt, man hat eine Bitrate von 4800 Bits pro Sekunde. Die Schicht 2. Man will ja keine Bits übertragen, man will Datenpakete übertragen. Das wäre jetzt hier eine Datennachricht. Hier sind die Daten. Und um diese zu übertragen, brauchen wir sogenannte Flags. Die sagen dann der Gegenstelle, wo ein Datenpaket beginnt, wo es endet oder wann das nächste kommt. Dann gibt es Sequenznummern. Damit sagt der Sender, um welches Paket es sich handelt. Und welche Paketfolge und der Empfänger weiß dann, ob zum Beispiel ein Paket verloren ging, ob er etwas übersehen hat und kann dann das bestätigen und auch signalisieren und sagen, hey Mann, mir fehlt hier ein Paket und dann kann der Sender das Paket wiederholen. Es gibt auch eine Checksum. Die Checksum, damit kann der Empfänger feststellen, ob das Paket während der Übertragung verloren ging oder einen Fehler hat, nicht verloren ging, ob es während der Übertragung fehlerhaft war. Und in dem Fall wird es dann auch verworfen und das Paket wird nochmal übertragen. Wenn alles gut geht, dann sendet die Basisstation hier zum Beispiel ein Paket. Und wenn es das macht, dann erhöht es die Forward Sequence Number. Und die ist normal hier 127, das ist der Default-Wert. Und wenn dann ein weiteres Paket übertragen wird, dann wird die Sequenznummer erhöht. Da 127 die höchste Sequenznummer ist, gibt es einen Überlauf und die Sequenznummer ist dann 0. Das ist also eine zyklische Sequenznummer. Und damit weiß der Empfänger, jo, das ist ein neues Paket. Und hier sieht man auch, der MSC hat das dann irgendwann mitgekriegt, hat das Paket empfangen. Und in seiner Bestätigungsnachricht ist dann die Bestätigungssequenznummer von 127 auf 0 gewechselt. Und damit weiß dann der Sender, dass das Paket angekommen ist und beide sind glücklich. Schicht 3 ist weniger spektakulär. Das ist vom Prinzip nur die Quelladresse und die Zieladresse des Datenpaketes. Das ist relevant, wenn man ein SS7-Netzwerk hat mit Routern. Bei einer Punkt-zu-Punkt-Konfiguration, wie ich das hier habe, ist das nicht relevant, aber trotzdem müssen diese Datenfelder entsprechend der Konfiguration der Zelle gesetzt sein. Ja, Schicht 4, das sind die Nachrichten, die dann zwischen dem MSC und der Basisstation ausgetauscht werden. Da gibt es einmal den Opcode, der sagt, um welche Nachricht es sich handelt. Das ist in dem Fall 09, hexadezimal 09. Das bedeutet Einbuchaufforderung. Ein Teilnehmer bucht ein, was dann wiederum bedeutet, dass die folgenden Informationen, die folgenden Bytes, Byte 1 bis 6 zum Beispiel, sind dann Informationen über den Teilnehmer oder über das Funkgerät. Dann gibt es noch eine Identifikationsnummer, also eine Referenz. Die ist dazu da, dass dann der Antwortende, also in dem Fall der MSC, der das bestätigt, dann die gleiche Identifikationsnummer sendet und damit kann die Basisstation dann die Antwort zuordnen. Das kann man auch hier ganz gut sehen. Hier ist so eine Einbuchaufforderung. Hier ist die Identnummer 6E. Der Operation Code ist 09, das heißt Einbuchaufforderung. Dann bestätigt der MSC die Nachricht, das macht er mit dem Opcode 01 und verwendet dieselbe Identnummer und damit weiß dann die Basisstation, dass das die Bestätigung zu dieser Einbuchaufforderung ist. So, jetzt haben wir hier einen Aufbau, mein aktueller Aufbau. Ich habe das Ganze 90 Grad nach links gedreht, weil die Gestelle sind so hoch, dass sie nicht in mein Dachgeschoss passen. Die sind 270, mein Dachgeschoss ist nur 245. Und da habe ich sie ganz einfach 90 Grad gedreht und dann auf diese Schienen geschraubt. Und das ist auch ganz praktisch, man kann auch dahinter gehen. Man kann die einfach nach vorne ziehen und dann dahinter an den Kabeln, an die Kabel ran. Hier unten hat man das Zentralgestell. Hier sieht man die beiden Funkdatensteuerungen, also die Controller. Dann hat man die Phasenempfänger, also die Taktgeneratoren, die freischwingend sind. Ich habe das Ganze geöffnet, damit ich sehen kann, was die Status-LEDs sagen. Hier haben wir die SAEs. Und hier oben, das sind dann drei Sender und Empfänger, also drei Transceiver. Das untere ist dann der Broadcast, der Organisationskanal. Und dann haben wir zwei Sprachkanäle. Und in der Konfiguration ist es dann möglich, zwei Telefongespräche, also zwei aktive Telefongespräche gleichzeitig in der Zelle zu führen. Und hier oben, das kleine, das ist der Raspberry Pi, auf dem läuft der MSC. Und hier unten habe ich dann zwei USB-Soundadapter dran, mit Stereo-Input, Stereo-Output. Und damit habe ich dann die beiden SAEs angeschlossen, beziehungsweise die beiden Sprachkanäle. Und die Vermittlung erfolgt dann über SIP, also über VoIP. Gut. Was war nötig, damit das Ganze realisiert werden konnte? Also erstmal hatte ich ganz viel Glück und Unterstützung bei fehlender Hardware und Dokumentation. Also hier nochmal ganz lieben Dank für eure super Unterstützung. Also ohne das hätte ich das niemals geschafft. Also da waren so, ich sag mal, 80% der Sachen, die ich bekommen habe, musste ich haben, sonst hätte es nicht geklappt. Also es war sehr heikel. Aber es hat dann endlich geklappt. Ich hatte Simulations-ROMs. Das ist auch ganz witzig. Man kann die SAE, die alten ROMs rausnehmen, neue ROMs reinmachen und dann wird diese SAE zu einer Simulation eines MSCs. Ja, kleiner MSC mit ganz wenig Funktionen. Aber dann kann man erstmal mitsniffen und schauen, wie läuft denn so ein Verbindungsaufbau, wenn so eine Station sich an MSC anmeldet oder wenn man zum Beispiel ein Gespräch aufbauen will. Dann brauchte ich Erfahrung in der Signalverarbeitung. Also ich musste ja den Layer 1 implementieren, also die Phasenmodulation. Dann die ITU-Docs lesen und verstehen und implementieren. Und den Signalisierungskatalog. Der war auch bei der Dokumentation dabei, also die ganzen Nachrichten in der Schicht 4, also die Nachrichten zwischen MSC und Basisstation, die waren dort beschrieben. Ja, ein paar kleine Referenzen. Wenn euch das Ganze ein bisschen mehr interessiert, das Projekt Osmocom Analog, also die Infrastrukturnachbildung der Mobilfunknetze, gibt es hier. Ich habe auch einige Dokumentationen. Ich werde auch noch mehr online stellen. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Seite, wer sich für historische Mobilfunknetze interessiert. Öbel.de, das heißt öffentlicher beweglicher Landfunk, also Mobilfunk für jedermann. Und da gibt es sehr viele Informationen über die Historie von Mobilfunknetzen und zu Geräten und wie das Ganze funktioniert. Also wer sich damit näher befassen will, der muss da auf jeden Fall zuerst hin und sich da mal informieren. Also eine sehr, sehr schöne Seite. Ja, erstmal vielen Dank. Und jetzt gucken wir mal auf die Zeit. Ich denke mal, wir machen noch mal ganz schnell ein kleines Demo. Ja, kommen wir jetzt zu einer kleinen Demonstration. Das erste, was wir brauchen, ist ein Telefon. Zum Beispiel hier ein tragbares. Das kann man dann auch schön mitnehmen, wenn man aus dem Auto aussteigt. Aber ich habe etwas Handlicheres, ein Handy. Dann braucht man für das Handy noch eine SIM-Karte. Wenn man keine hat, kann man die sich auch selber bauen. Die stecke ich dann hier rein. So, mal gucken. Ja, jetzt sieht man auch hier, dass sich das Telefon einbucht. Hier sieht man die Einbuchaufforderung, Opcode 09 und die Identnummer. Und hier unten folgt dann auch die Bestätigung vom MSC. Und hier sieht man die Telefonnummer. Und die werde ich jetzt mal anrufen. Mal gucken hier. Ja, es klingelt. Ich nehme mal ab. Hallo? Hallo, hallo? Kann man das hören? Ich denke mal schon. Hallo? Ja, ich will euch auch noch mal zeigen, wie das auf dem Funkweg klingt. Wir hören uns mal den Downlink an. Hier hört man das Knackern. Das sind die Daten zwischen den Voice-Passagen. Und jetzt spreche ich mal rein. Moment. Also man kann nichts verstehen. Das liegt halt daran, dass das Spektrum invertiert ist. Also einfaches Abhören mit sowas ist dann nicht möglich. Ja, auflegen. Vielen Dank.
So, und da sind wir im Endeffekt. Talk ist durch. Wir haben jede Menge richtig interessante Sachen gehört von dir. Ja, jetzt könnten wir zum Q&A kommen. Bisher ist noch nicht allzu viel eingetrudelt. Ich habe ein, zwei Fragen schon. Aber wenn ihr noch Fragen habt, auf jeden Fall jetzt in den IRC-Chat oder mit Hashtag RC3CWTV bei Twitter oder Mastodon. Ich sehe gerade zumindest im IRC, toller Vortrag, super Vortrag, aber ich habe zu wenig Plan, um was zu fragen. Ich denke mal, nach so einem Frontalangriff mit technischen Informationen ist man erstmal was baff. Da werden sich sicherlich noch die einen oder anderen den Talk nochmal anschauen. Zwei Fragen sind aber reingekommen. Eine hast du gerade im Hintergrund mir schon beantwortet, und zwar, was hat es mit eversberg.eu auf sich? Wieso ist denn die gerade nicht erreichbar?
Ja, der Hintergrund ist, dass ich hier einen ganz geringen Upload habe, 1,5 Mbit, und deswegen habe ich den Webserver ausgeschaltet, damit ich überhaupt hier streamen kann, weil wenn jetzt alle auf die Seite gehen, dann war es das halt. Ne?
Ja, genau. Der Mensch, der hat nicht nur eine ganze C-Netz-Basisstation bei sich daheim stehen, sondern halt auch noch einen Webserver und alles. Also ja. Irgendwo ist halt mal Ende der Technik erreicht. Und dann kam noch eine Frage. Wie schaut denn das eigentlich so aus? Braucht man dafür in Deutschland eine Amateurfunklizenz, um sowas zu betreiben?
Also grundsätzlich, wenn man was betreiben will, was mit Frequenzen zu tun hat, wo man also wirklich sendet und nicht das irgendwo mit einem Kabel in einem faradischen Käfig hält oder so, braucht man eine Funklizenz, das ist klar. Also so ein Ding jetzt betreiben und dann sagen, hier, ich mache jetzt ein Dörrprof hier im Mobilfunknetz, das ist nicht erlaubt. Es sei denn, man kriegt eine Lizenz. Man kann die Lizenzen bekommen, aber dann müssen diese Frequenzen auch frei sein. Und dann bekommt man die Lizenz auch nur als Versuchsfunklizenz. Also ich kann jetzt hier nicht damit Geld verdienen, sondern es ist dann rein experimentell.
Ja, genau, diese Ausnahmegenehmigung, da war auch schon die Frage, ob man da eine Ausnahmegenehmigung von der BNetzA braucht. Ja.
Ja, es setzt aber voraus, dass diese Frequenzen auch frei sind. Also da müsste man mal im Netz, wie nennt sich das, Frequenznutzungsplan, mal nachschauen. Aber prinzipiell, wenn sie frei sind, kann man sowas bekommen, aber das macht keinen Sinn, weil was will man damit? Das ist ein Proof of Concept, man will mal zeigen, wie es läuft, aber man will jetzt hier nicht irgendwie Mobilfunkanbieter werden.
Da kam jetzt gerade noch eine Frage rein von einem englischsprachigen Zuschauer. Vielleicht kannst du sie sogar auf Englisch übersetzen. Mhm. Und zwar, are there any projects to implement a Layer 1 BS unit for SDR?
Ja, yeah, it's already implemented. If you use Osmocom Analog, that's also on my website, then you have an implementation of the C network, of the CNets, and you can use it with the Lime SDR. I've tested with Lime SDR, or you can use it with UHD. And then you can have a base station without having a real base station. It's everything in a box, and you can use it.
Ja, wunderbar. Also mit Osmocon kann man das alles erledigen. Gut, ich glaube, im Endeffekt waren das alle Fragen. Es gibt sehr viel Beifall quasi virtuell in den Chats, sehe ich. Die Leute fanden den Talk wirklich gut. Ich fand ihn auch sehr spannend. Ich habe ihn ja tatsächlich das Pre-Recording durchgearbeitet und reingeschaut und dachte mir, ja, ganz viel nerdiger Kram, sowas wollen wir sehen. Und in dem Sinne danke ich dir einfach mal. Ja, dann machen wir hier mal einen Strich drunter. Dann bist du quasi entlassen.
Danke.
Ja, und